gesprochen haben, jetzt die Beschreibung. Wie sieht gesundes Denken aus? Erstens, das Denken, um gesund zu sein, muss nüchtern sein, vom Gefühl unabhängig. Nicht gefühlslos, aber doch vom Gefühl unabhängig. Einige Schriftstellen hierzu. Epheser 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, was Unheil auslöst, sondern seid vom Geist erfüllt. Mit anderen Worten, die Bestimmung des Geistes ist etwas anderes als Rausch. Der Heilige Geist bringt einen nicht in Rausch, sondern nach 2. Timotheus 1, Vers 7 bringt uns gesundes Denken bei. Dann 1. Petrus 1. Ja?
Der Rausch ist ja nicht auf den Wein bezogen in dem Vers.
Ja, aber Paulus wird wohl sich nicht beschränken wollen auf den Wein, sondern auf irgendetwas. Und was der Geist, meinen Sie, dass es um das Mittel ging?
Ja, weil es heißt, ich kenne es jetzt nicht im Wortlaut, aber ihr sollt euch nicht mit Wein voll saufen oder irgendwie
ja.
Übersetzt, das Luther.
Ja.
Bezieht sich da nicht das Wort auf den Wein?
Ja, ja. Aber es geht nicht nur um das, es geht nicht darum, dass Paulus zweierlei Rausch beschreibt. Also es soll nicht mit Wein sein, sondern mit etwas anderem. Nicht so, ja, sondern grundsätzlich, wie man mit Wein sich berauschen kann, das ist nicht gut. Denn warum? Nicht, weil der Wein schlecht ist, sondern weil der Rausch schlecht ist. Ja? Deshalb. Und das bringt, das heißt, wenn das Denken unfähig gemacht wird, dann gibt es Unheil. Das ist die wörtliche Übersetzung vom Griechischen. Das heißt, wenn das Denken nicht mehr bestimmen kann, wenn der Wein mich bestimmt, dann kann ich nicht mehr selbst bestimmen. Umgekehrt, wenn der Geist mich bestimmt, dann kann ich mich selbst bestimmen. Dann bin ich imstande, mich zu beherrschen. Bitte?
Also im Zusammenhang, ab Vers 15 geht auch davon, dass es überhaupt das weise Handeln geht und dass es einfach Not ist, in der Zeit weise zu handeln.
Sehr gut.
Ein Punkt ist, wie man nicht weise handeln kann.
Ja, das ist gut, der Hinweis. Es geht um Prüfen, ja. Prüft, was das Richtige ist, die Zeit auskaufen, weise sein. Und dies ist dann der Weg, wie das dann besser sein kann, bitte.
Wie ist es mit dem Vers 19, der unmittelbar folgt?
Ja.
Ist es als Anweisung aufzufassen, wie man beständig im Heiligen Geist
zum Teil ja. Es ist hier wohl dreierlei implizit im Partizip. Erstens, für die nicht wissen, was ein Partizip ist, das ist im Deutschen ein Wort, das mit END endet. Laufend, redend, singend und so weiter. Die Elberfelder, das heißt die frühere, in der Revision ist es jetzt anders. Aber die Elberfelder Übersetzung hätte hier dann eine Fortsetzung in Vers 19 von Vers 18. Sondern seid vom Heiligen Geist erfüllt, redend zueinander, ja, singend und spielend, das sind Partizipien. Das heißt Wörter, die Gleichzeitigkeit zum Ausdruck bringen. Und solche Wörter benutzt das Griechische mit Vorliebe. Sie sind aber schwer ins Deutsche zu übersetzen, weil wir im Deutschen mit einer Übersetzung normalerweise die Sache etwas einengen. Das Griechische hat ja eine gewisse Fülle von Möglichkeiten von Gleichzeitigkeiten, die etwas verloren gehen, wenn wir im Deutschen das übersetzen. Deshalb muss das etwas ausführlich besprochen werden. Also das Erste, das so ein Partizip in diesem Fall zum Ausdruck bringt, ist die Fortsetzung der Ausdrucksweise von Vers 18. Vers 18 steht in der Befehlsform. Dies nicht, das wohl. Berauscht euch nicht, lasst euch vom Geist füllen. Das ist Befehlsform. Dieser Befehlsgedanke wird übernommen mit dem Partizip, sodass Luther zu Recht übersetzt, jetzt kommen die dann die Befehlsform. Wer hat Luther? Nein, Vers 19. Redet und zwar, ja, das sind Befehle. Zu Recht übersetzt er hier dann so, zum Teil. Das heißt, aber das schränkt es wieder ein, denn das ist nicht nur, was der Apostel meint, aber das ist schon etwas. Das heißt, Verse 19 bis 21 geben uns weitere Befehle, die gleichzeitig da sein sollen, während Vers 18 der Fall ist. Während man voll des Geistes ist, soll man das tun, was in 19 bis 21 ist. Zweitens, wenn man Vers 18b liest, werdet voll des Geistes, dann kann man sich fragen, wie kann das zustande kommen? Das Partizip oder die Partizipien von 19 bis 21 können uns sagen, zum Teil, wie das geschieht. Wenn man voll des Geistes sein will, dann sollte man dies tun und würde man auf diese Weise erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, jetzt lesen wir so, sondern seid oder werdet vom Heiligen Geist erfüllt durch das Reden zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, durch Singen und Spielen dem Herrn in eurem Herzen und so weiter. Auch das liegt im Partizip. Und drittens, letztlich, jetzt umgekehrt. Wenn wir sagen, Vers 19 ist das Mittel, dann würden wir sagen, wenn Vers 19 bis 21, dann Vers 18b. Ja? Das heißt, 19 bis 21 ist die Bedingung. Wenn man das tut, dann könnte man voll sein des Heiligen Geistes. Jetzt umgekehrt. Wenn man voll des Geistes ist, dann wird man dies tun. Das ist die Folge davon. Warum diese Vielzahl von Möglichkeiten? Wie ist es möglich, dass alles dieses gleichzeitig da sein kann? Weil das mit der Art und Weise zu tun hat, wie Gott mit uns umgeht. Vielleicht ist es am besten deutlich, wird es am besten deutlich, wenn wir Vers 21 nehmen. Unterordnet euch untereinander in der Furcht Christi. Da wird es ja sensibel, nicht wahr? Jetzt sage ich, Vers 18 lese ich, ja, Paulus sagt, ich soll voll des Geistes werden. Gut, ich sage, das will ich. Was heißt, voll des Geistes zu sein? Es heißt, sich vom Geist bestimmen zu lassen. Und der Geist ist der Mitarbeiter von Jesus. Das heißt, ich lasse mich von Jesus bestimmen. Und Jesus und der Heilige Geist, die gehen natürlich mit dem um, was sie gesagt haben, mit der Bibel. Jetzt lasse ich mich vom Wort Gottes bestimmen und von Jesus, von den Gedanken von Jesus. Und Jesus sagt, ich soll mich dem Bruder der Schwester unterordnen. Jetzt bin ich in der stillen Zeit gewesen und ich habe Vers 18 gelesen und ich habe dieses alles durchexerziert und ich will mich demütigen und ich will den Herrn lieben und ich will voll des Geistes sein. Ja, das ist jetzt geklärt. Jetzt komme ich in den Tag hinein und mit einmal läuft etwas quer in der Familie oder irgendwo auf dem Arbeitsplatz oder mit irgendjemandem, das ist ein Gläubiger, ja. Jetzt bin ich gefragt, will ich mich jetzt unterordnen? Wenn ich voll des Geistes war in der stillen Zeit und ich in der Gemeinschaft mit Jesus geblieben war, dann wird es leichter sein, mich zu unterordnen. Das heißt, wenn dies, dann das, ja? Dann werde ich mich unterordnen können. Nur kommt es nicht ganz von selbst. Ich bin immer noch imperativ gefordert, ja? Ich muss immer noch, es ist nicht automatisch wie ein Roboter. Ja? Der Geist macht mich nicht so sehnig untertänig. Ja? Es ist immer noch ein Kampf da. Das heißt, der Befehl ist da. Tu das. Jetzt kommt der Geist. Tu das. Ja. Wenn ich mich nicht unterordne, bin ich nicht voll des Geistes. Wenn ich, der ich voll des Geistes kam, zu diesem Bruder, und jetzt kommt diese Versuchung, dieser Kampf, wenn ich mich dann unterordne, werde ich gleich anschließend voll des Geistes bleiben und wieder sein. Sehen Sie die Gleichzeitigkeit? Jetzt nehmen Sie irgendeinen anderen Befehl in der Heiligen Schrift. Sie kommen mit der Kraft des Herrn an diese Sache heran, aber Sie sind jetzt dann neu gefordert. Und jetzt ist eine Frage, werde ich mich jetzt dem Herrn unterstellen? Werde ich jetzt seinen Willen tun? Jetzt kommt eine Versuchung. Jetzt muss ich widerstehen, ja? Jetzt bin ich gefragt, liebe ich Jesus mehr denn mich selbst? Ich kam an die, bevor die Versuchung da war, war ich glücklich, ja? Ich war, dachte an Jesus, ich liebte ihn. Jetzt kommt die Versuchung. Und jetzt ist das Tauziehen, ja? Jetzt denkt man plötzlich nicht mehr so schnell an Jesus. Jetzt ist dies im Vordergrund. Und das zieht einen, wirklich, ja? Jetzt muss ich die Liebe zu Jesus unter Beweis stellen. Und wenn ich mich dann auf die Kraft des Geistes verlasse und ich bin gehorsam, der Geist liefert die Kraft dazu, dann natürlich werde ich, wie auch wie bei Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Versuchung herauskommen. Lesen Sie mal Lukas 4, Vers 1. Jesus voll des Heiligen Geistes wurde in die Wüste geführt. Vers 14. Jesus kam aus der Wüste in der Kraft des Geistes. Voll des Geistes ging er in die Versuchung hinein. Die Fülle des Geistes, die Bestimmung des Geistes, hatte sich als Kraft gezeigt und er blieb voll des Geistes. Aber sie war jetzt die bewährte Kraft des Geistes in der Begegnung mit dem Feind. Ja, 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 genau, bewährt. Noch eine Zusatzfrage? Herr Münch?
Nicht? Ja? Oftmals scheint man sich zu sagen, ich bin voll des Geistes.
Oft was?
Man scheut sich zu sagen, ich bin voll des Geistes und ich lebe in der Fülle des Geistes.
Ja.
Weil man denkt, ja, das könnte vielleicht mir missverstanden werden.
Ja.
Und man ist sich nicht sicher, wann habe ich jetzt, also wann ist man jetzt in diesem Stand?
Mhm.
Und das sehe ich auch oftmals eine Gefahr.
Es wird wohl auch meistens schwer sein, das von sich selbst zu sagen. In der Schrift sagt man es von dem Nächsten, ja. Wir sehen unsere Unzulänglichkeiten so schnell, ja, die stehen dann im Vordergrund so schnell. Ja, ja, das können Sie, ja, doch.
Und die auch Unsicherheit irgendwie wegzubekommen, weil man das oftmals eine Hilfe zu sehen, das braucht nicht viele Voraussetzungen, in erster Linie, sondern Bereitschaft.
Genau.
Dann auch,
ja.
Wenn Sünde halt eingetreten ist.
Oft geniert man sich, das von sich zu sagen, weil man nicht genau weiß, worum es geht, was das ist. Voll zu sein mit dem Heiligen Geist. Und das ist ja einfach, habe ich entdeckt. Es geht einfach um das, was der Geist ist, und er ist Gott. Und dann geht es darum, was Gott ist. Und Gott ist unser Herr und Helfer. Wir müssen auch wissen über die Art und Weise, wie Gott mit sich selbst umgeht. Der Vater wirkt durch den Sohn, der Sohn wirkt durch den Geist. Das heißt, wenn wir es mit dem Geist zu tun haben, dann haben wir es umgekehrt mit dem Sohn und mit dem Vater zu tun. Wir dürfen den Heiligen Geist nicht isolieren, als ob das etwas jetzt im Raum wäre. Und jetzt müssten wir uns fragen, ja, was ist das jetzt, voll des Heiligen Geistes? Das heißt, voll von Jesus zu sein, voll von Gott zu sein. Das heißt, von ihm her bestimmt sein. Er ist mein Herr. Und wenn ich das sagen kann, Herr, ich stehe unter deiner Herrschaft, ja, dann weiß ich, jetzt bestimmt mich der Heilige Geist. Ich bin nicht vom Alkohol bestimmt oder von etwas anderem, von einer Liebe zu etwas anderem, sondern von der Liebe zum Herrn. Er bestimmt mich. Umgekehrt bleibe ich auch in der Abhängigkeit von ihm, von seiner Hilfe. Ich verlasse mich nicht auf mich selbst, ich verlasse mich nicht auf etwas anderes. Ich kann dem Herrn sagen, ich verlasse mich auf dich. Du bist meine Hilfe. Und seine Hilfe kommt durch den Geist. Und dann kann ich sagen, ich bin voll des Geistes. Wenn ich mich ihm unterstelle und zweitens abhängig bin von seiner Hilfe.
Bitte? Wie versteht man das dann, was Jesus in der Bergpredigt sagt, selig sind die geistlich arm sind?
Das heißt, da ist geistlich der Raum des, das hat jetzt nichts mit dem Heiligen Geist selbst zu tun. Das hat mit einer Welt zu tun. Es gibt für die Bibel zwei Welten. Die Welt des Greifbaren und die geistliche Welt. Und wir Menschen sind die einzigen Wesen, die in beiden Welten wohnen. Wir haben gleichzeitig einen Geist und einen Leib. Wir wohnen also in einer geistlichen Welt und haben es mit Gott, Engel und Satan zu tun. Und wir wohnen in einer greifbaren Welt, wo wir es mit greifbaren Dingen zu tun haben, mit sichtbaren Dingen, mit denen wir mit den fünf Sinnen begegnen. Wenn jetzt jemand arm ist, nehmen wir zunächst einmal die materielle Welt, dann hat er nicht genug, um am Leben zu bleiben. Hat er genug, dann ist er nicht arm. Hat er zu viel, beziehungsweise mehr denn genug, dann ist er reich. Armut per Definition ist ungenügender Vorrat, um weiter existieren zu können. Echte Armut. Jetzt gehen wir über ins Geistliche, in die geistliche Welt. Ein Mensch, der nicht genug hat, um geistlich am Leben zu bleiben, ist arm. Der stirbt. Der hat keine Hilfsquellen, hat keinen Zugang zu einer Bewahrung seines geistlichen Lebens. Und jetzt kommt das Erstaunliche, und Jesus sagt, der Mensch, der geistlich untergeht, der sage sich, ich bin selig zu preisen. Ist das nicht merkwürdig? Das ist ein Widerspruch in einem gewissen Sinne. Warum? Warum sagt Jesus das? Er meint mehr, als er sagt. Er setzt etwas voraus. Was er meint ist, ihr lieben Leute dort am Hang des Berges, ihr seid vielleicht in einen Engpass gekommen, ihr seid vielleicht in die Verzweiflung gekommen. Aber ich möchte euch sagen, wohl euch, wenn es wirklich so ist, denn dann bleibt eine Hilfe übrig. Wenn jemand wirklich arm geworden ist, wenn man wirklich arm geworden ist, dann bleibt nur eine Hilfe übrig. Aber wenn man sich immer noch auf etwas anderes verlässt, auf eine Ideologie oder auf etwas Irdisches, ja, oder auf dies und das, ja, dann ist man noch nicht arm. Es gibt arme Leute, es gibt kranke Leute, die noch sehr, sehr reich sind. Sie sind noch nicht in die Sackgasse gekommen, ja? Noch nicht ans Ende gekommen. Und dann muss der Herr Jesus wegnehmen, dann muss Gott wegnehmen. Bis wir wirklich ans Ende kommen, bis alle Beine der Stühle weg sind und dann plumpsen wir runter, ja. Und dann sagt Jesus, herrlich, jetzt bist du unten, jetzt kann ich dir helfen, ja. Das heißt, geistlich arm außer einer Hilfsquelle, das ist der Redner. Der Redner ist Jesus, ja. Der sagt. Er ist der Gott, der hilft. Er sagt es, er ist die Verheißung. Selig seid ihr, wenn nichts mehr da ist, nur ich. Ich kann helfen. Bitte? Ja, genau. Aussehen. Ja. Sie sind noch nicht arm. Sie greifen noch zu einem Mittel, um sich selbst zu helfen. Sie sind noch zu reich. Wären sie wirklich arm, dann würden sie nicht versuchen, sich selbst zu helfen. Dann würden sie zu Gott gehen. Was als Hilfe? Ja. Doch. Es ist merkwürdig, aber es ist eine Hilfe. Sonst würde, man ist verzweifelt, man will etwas tun, ja? Man will flüchten. Man will flüchten von dem, was da ist. Dies ist ein Ausweg. In dem Sinne sich selbst helfen, ja? Man bewahrt letztlich nicht sein Leben, aber man will es bewahren dadurch, dass man dem, was im Leben ist, entfliehen will.
Bitte? Sind die Gedanken, also Suizidgedanken, sind die nicht vom Feind angegeben, die möchte ich jetzt unbedingt werden?
Das kann sein, ich würde es nicht notwendigerweise auf den Feind schieben, aber ich würde es nicht, die Möglichkeit nicht ausschließen. Ich glaube, der Mensch kann selbst so weit kommen. Natürlich, wo wir sündig denken, und das ist sündiges Denken, da ist der Feind natürlich immer im Spiel. Aber ich würde es nicht nur von dem Feind zuschreiben. Dies ist die erste Seligpreisung und sie entspricht, sie gibt ja Parallelen zwischen der Bergpredigt und dem Alten Testament. Die werden auch aufgewiesen im Verlauf der Predigt. Ihr habt gehört so und so und dann kommt jetzt so. Die erste Seligpreisung entspricht dem ersten Gebot im Alten Testament. Jesus sagt eigentlich, wohl euch, wenn ihr zum ersten Gebot gekommen seid. Wenn keine anderen Götter mehr da sind. Und nur noch einer, ja. Selig seid ihr, wenn keine andere Liebe, keine andere Hilfe mehr da ist. Nur noch einer. Das ist der Sinn der Wege Gottes mit uns, uns nach Hause zu bringen, uns zu entwöhnen von allem dem, wovon er viel besser als wir weiß, dass es nicht helfen kann. Er will uns zur wahren Hilfsquelle bringen. Zwischen dem ersten Gebot und der ersten Seligpreisung ist ein langer Weg mit Israel, der Züchtigung. Und jetzt kommt Jesus und sagt, seid ihr schon so weit? Ja, ich bin jetzt gekommen, um euch zu helfen. Kommen wir zum nächsten Vers, 1. Petrus 1, Vers 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Wir sind dabei, festzustellen, dass gesundes Denken nüchtern ist. Das heißt, wenn wir sagen nüchtern, dann meinen wir nicht bestimmt von etwas Irdischem. Ja? Nicht berauscht, nicht bestimmt von etwas Irdischem, sondern frei für den Herrn. Das will nüchtern sagen. Darum, nachdem ihr die Lenden eures Denkens umgürtet habt. Die Lenden eures Denkens umgürtet habt. Was heißt das? Wissen Sie, was umgürten heißt? Weiß jemand nicht, was umgürten ist? Wie?
Ein Teil des Aufbruchs, wenn man den Gürtel um sein langes Gewand genommen hat.
Ja, die Gewänder waren lang, und wenn man jetzt zur Arbeit ging oder laufen wollte, man wollte eine Tätigkeit aufnehmen, wobei ein langes Gewand nur hindern würde, dann nahm man den Zipfel des Gewandes und hat es hinter den Gürtel getan, und dann war es jetzt halb so lang, also etwa bis zum Knie. Und dann war man freier, um sich zu bewegen. Und jetzt sagt Petrus, tut das mit eurem Denken. Seid jetzt fertig für die Beweglichkeit. Ja? Macht euch fertig für die Beweglichkeit. Macht euch fertig für zum Laufen, zum Arbeiten. Lasst euch jetzt nicht hindern im Denken. Lasst nichts da im Wege sein. Wünsche nach diesem und nach dem. Sondern seid frei von irdischen Gebundenheiten, von irdischen Abhängigkeiten. Seid fixiert auf den Herrn Jesus, ja? Umgürtet. Das ist Priorität. Nachdem das getan ist und wenn ihr nüchtern seid, als Nüchterne. Was dann? Setzt eure völlige Hoffnung auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Enthüllung Jesu Christi. So bereitet man sich vor auf das Kommen Jesu. Es braucht gesundes Denken und Nüchternheit, um sich vorzubereiten auf das Kommen Jesu. Die nächste Stelle, Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 7. Der Gedanke wird fortgesetzt vom Ende. Jesus kommt, dann wird das Ende aller Dinge da sein. Und dieses ist nahe gekommen. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Wieso kann Petrus das sagen? Hat er sich geirrt? Jesus ist doch nicht bald gekommen, als Petrus lebte. Davon spricht Petrus eigentlich nicht. Von einer Zeitspanne, sondern, ich muss es jetzt kurz machen, den Zusammenhang aufzeigen. Mit dem Kommen Jesu versteht die Heilige Schrift, dass das Ende der Welt gekommen ist. Mit dem ersten Kommen Jesu kam in einem gewissen Sinne das Ende der Welt. Wieso? Die Welt ist ja noch immer nicht zu Ende. Nein, aber als Jesus starb, fand im Plan Gottes, im Denken Gottes, diese Welt ihr Ende, weil der Schöpfer starb. Als der Schöpfer am Kreuz starb, galt das anstelle der Schöpfung, anstelle der Zerstörung der Schöpfung, galt dieses anstelle davon als Ende der Schöpfung. Sodass Paulus in Galater 6, Vers 14 sagen kann, für mich ist die Welt gekreuzigt. Sie hat ein Ende genommen. Und ich habe ein Ende genommen für die Welt. Sie hat keine Anziehungskraft für mich nicht mehr. Das heißt, zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweitem Kommen liegt die Welt in Wehen des Untergangs. Und der Christ oder der Mensch, der ein Nachfolger des Gekommenen, des Messias ist, der lebt nicht mehr so, als ob diese Welt noch zu retten wäre. Basel 2. Verstehen Sie? Die Welt soll gerettet werden. Der Nachfolger Jesu ist nicht Utopist in der Beziehung. Kein Paradies. Das heißt nicht, dass er nicht Zeichen setzt. Ein Bäumchen pflanzt, Luther. Aber seine Ziele sind nicht die Rettung der Welt. Das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist ein anderes. Er setzt hier Zeichen der Güte Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, aber er weiß, die Welt ist dabei unterzugehen. Er lebt nicht so, als wollte er hier in diesem Leben sich einrichten. Er lebt nicht wie der Israelit vor dem Kommen Jesu, dessen Reich, dessen Leben sich in dieser Welt abspielt. Er hoffte zwar auf eine messianische Zeit, aber sah das Gesetz und die ganze Ökonomie, die ganze Haushaltung von Gott her, das ganze System war eine für diese Welt. Christus hat das abgelöst. Und in dieser Phase zwischen Christi erstem Kommen und zweitem Kommen leben wir in der Zeit des Endes der ersten Welt und in dem Aussicht, in der Vorbereitung auf die neue Welt. In diesem Sinne ist das Ende aller Dinge herbeigekommen in Christus. Und der Christ, der Christus nachfolgt, lebt im Blick auf das Ende. Er lebt nicht mehr in der Annahme, es bleibt weiter so, ja? Sondern er lebt im Blick, egal wie lange es dauert, jetzt schon bald 2000 Jahre, ja? Aber er lebt im Blick auf das Ende und begegnet den anderen so. Paulus sagt, wir kennen jetzt niemanden mehr nach dem Fleisch. Nur im Blick auf die Ewigkeit. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht einem helfen will in der Not und so weiter, aber nicht, um ihm hier ein Paradies zu schaffen. Unser Ziel in der Hilfe in der dritten Welt ist nicht, die Länder zu retten, sondern Gutes zu tun als Zeichen von der Dynamik des inneren Lebens, der Art des inneren Lebens, und diese Menschen zu Jesus zu führen. Aber jetzt waren drei Hände. Bitte. Ja, so sagt es auch die Schrift. Sie bezeichnen, die Neutestamentschreiber bezeichnen die Zeit, die jetzt angebrochen ist, als die letzte Zeit, die letzte Stunde. Jetzt ist die letzte Stunde. Aber dann gibt es immer noch eine verhältnismäßig kurze Zeit am Ende dieser letzten Zeit, die heißt von Daniel her das Ende, die allerletzte Zeit. Danke.
Den Evangelikalen wird ja oft etwas
vorgeworfen, sie wären weltfremd.
Ja, sie werden zu sehr darauf fixiert, dass diese Welt zugrunde geht.
Ja.
Und dass sie aus dem Grund einfach alle Bemühungen, die in die Richtung gehen, diese Welt zu bewahren, einfach von vornherein als ungeistlich abtun. Und für mich stellt sich die Frage, wir leben ja auch noch mit dem ersten Schöpfungsauftrag.
Ja.
Und ich als Christ im neuen Bund, ich muss für mich Prioritäten setzen, für mein Leben. Also ich kann jetzt sagen, von der Perspektive des Neuen Testaments her, wenn ich den größten Teil meiner Zeit darauf verwende, um diese Erde zu erhalten, wenn ich jetzt beispielsweise meine ganze Anstrengung in den Umweltschutz investiere, dann kann ich sagen, das ist eigentlich nicht geistlich gedacht oder so. Andererseits gilt ja dieser Auftrag noch, und es gibt ja eventuell auch Menschen, die sich beispielsweise berufsmäßig jetzt schwerpunktmäßig mit dem ersten Auftrag auseinanderzusetzen haben, beispielsweise in den Regierungen, der Umweltminister oder so, dann ist doch für den das, trotz dass er jetzt theoretisch Christ sein kann, wäre doch das für ihn seine Hauptaufgabe. Also ich sehe da eine gewisse Spannung drin.
Ja. Aber Sie haben es sehr gut formuliert. Und dieser, nehmen wir jetzt das Beispiel vom Umweltminister, der hat seinen Akzent, jeder von uns hat seinen Platz. Die Arbeit der ganzen Gemeinde ist in erster Linie die Welt mit dem Licht des Evangeliums zu begegnen. Gleichzeitig aber den alten Auftrag nicht zu vergessen, der ist aber zweitrangig, aber er ist da. Viele Evangelikalen haben ihn überhaupt vergessen und haben sich nur noch fixiert auf den zweiten Auftrag, den Heilsauftrag. Das war verkehrt. Da sind wir zu Recht angeklagt worden. Andererseits war es eigentlich nicht so, dass die Evangelikalen ihn ganz vergessen hatten. Denn es waren gerade die Evangelikalen, die die irdischen Akzente in der Nothilfe gesetzt hatten. Und es waren wohl die Liberalen, die es übernommen hatten. Es gab dann eine neue Phase, wo neue Evangelikale neue Akzente setzten. Aber geschichtlich war es nicht so, wie die Liberalen es haben wollten. Aber nehmen wir jetzt diesen Umweltminister. Das ist seine Aufgabe. Und jeder, der beruflich arbeitet, hat diesen Auftrag an der Schöpfung. Paulus kann beides tun. Er kann sein Brot verdienen, Teppiche machen, nicht nur um sein Brot zu verdienen, sondern wirklich um dieser Welt zu helfen, materiell. Aber wer das tut beruflich oder vollzeitlich gleichermaßen, der sollte das immer noch im Blick auf die Wiederkunft tun, von jener Perspektive her. Das hält ihn in Gleichgewicht, damit er nicht zu viel Wert legt auf diese Bewahrung. Das hält ihn in Schach, in Perspektive.
Ja? Aber dennoch muss er in seinem Beruf das Beste geben, wie in jedem Beruf.
Also ja.
Und das stelle ich mir schwierig vor. Auf der einen Seite in dem Wissen, ja, wir wollen diese Welt nicht festhalten, aber auf der anderen Seite, dies ist meine Aufgabe und ich bin gefordert, auch als Christ, das Bestmögliche zu tun in dieser Aufgabe.
Ich glaube, da ist es wichtig, dass man weiß, wozu ist die Schöpfung da? Was tut er, wenn er die Schöpfung bewahrt? Erstens, er bringt Gott Ehre, denn die Schöpfung spiegelt das Wesen Gottes wider. Sie reflektiert den Schöpfer. Und was wir bewahren, ich persönlich bin der Meinung, dass die zwei Aufträge, die Jesus in Matthäus 5 den Jüngern weitergibt, spiegeln diese zwei Aufträge wider. Salz der Erde, Erde ist gut, Salz bewahrt das Gute, die erste Schöpfung. Licht der Welt, Welt ist böse, finster, muss verändert werden durch das Licht des Evangeliums. Wenn wir also Salz sind für das Gute, das heißt, die Welt, die Gott geschaffen hat, ist von der Schöpfung her gut, da ist sie Erde und muss bewahrt bleiben. Und wenn der Umweltminister sich darauf konzentriert, dann hilft er allen Menschen, Gott zu verherrlichen mit der Schöpfung. Zweitens, wir kommen zu 1. Korinther 7, die Welt gebrauchen, mit etwas Abstand, nimmt Abstand, aber gebraucht sie, nicht nur um Gott zu verherrlichen, sondern um das Evangelium zu verbreiten. Ja? Die Welt wird gebraucht. Jesus sagt, gebraucht diesen Mammon, um dort Schätze zu sammeln. Und wenn der Umweltminister das tut, dann trägt er dazu bei, dass Leben hier bewahrt wird, dass die Ordnung aufrechterhalten wird, der Friede und dann 1. Timotheus 2, damit wir als Gemeinde Jesu Christi unseren Dienst tun können. Ja? So hat er in seinem Dienst immer noch eine Heilsperspektive. Hatten Sie die Hand gehoben? Nein.
Bitte? Ich noch eine Frage. Ja. Es heißt doch, er will die Tage verkürzen, um der Auserwählten willen,
ja, zu verstehen. Ich bin der Meinung, dass das damit gemeint ist, die Tage kurz halten. Sie hätten länger sein können, aber er hat sie von dieser möglichen Länge her verkürzt, das heißt kurz gehalten. Er lässt sie nicht zu lange ausdehnen, er verkürzt sie von der Seite her, sodass es nicht zu lange dauert, sodass nicht alles in Rand und Band geht, dass Menschen bewahrt bleiben können in dieser Zeit. Er weiß das. Das Maß zu setzen. Er weiß, dass wir Staub sind. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Habt also eine gesunde Gesinnung. Das heißt, man soll wissen um die Vergänglichkeit der Welt, in der wir leben. Wenn man das nicht tut, dann ist das Denken verkehrt. Und Basel II wird gekennzeichnet sein von verkehrtem Denken, von ungesunder Gesinnung. Und seid nüchtern zum Beten. Gebet ist wohl nicht ganz richtig. Es geht um das Beten als Tätigkeit. Ja. Nicht um Gebete sprechen, sondern es geht um das Beten. Man soll nüchtern sein zum Beten. Mit anderen Worten, das Ende aller Dinge ist da. Wir dürfen uns nicht auf die geschaffene Welt verlassen, sondern auf den Herrn. Alles, was wir anfassen, ist vergänglich, verbröckelt. Passen wir auf. Gehen wir im Gebet zu dem eigentlichen Helfer. Ja? Immer wieder merken wir, dass die Dinge dieser Welt vergehen. Und das soll uns daran erinnern, wir sollten beten. Wir sollten uns letztlich verlassen auf den Herrn. Bitte?
Da Sie über gesundes Denken sprechen, das ist doch normalerweise von der Natur der Menschen her diejenigen bevorteilt, die intellektueller sind, als diejenigen, die vielleicht nicht so große Gedankensprünge machen können. Etwas biblisch.
Dieser Schluss. Nein, ich glaube nicht. Die haben gewisse Fähigkeiten, die ein anderer nicht hat. Aber gesundes Denken hat es nicht so viel mit Fähigkeit zu tun, als mit Orientierung. Auch der Mensch mit wenig Fähigkeiten, mit wenig Graumaterial, ja, auch der, wenn er richtig ausgerichtet ist, kann sehr heilsam denken und weise werden. Und sehr einfache Leute sind oft sehr klug gewesen, in einem begrenzten Maße. Sie konnten, wussten nicht sehr viel von der Welt, aber in diesem Rahmen waren sie gesund in ihrem Denken. Während sehr kluge Menschen, die aber andere Prioritäten haben, sehr blöd handeln können. Ja? Das merkt man dann. Sie treffen von ihrer Orientierung her blöde Entscheidungen. Entschuldigung?
Ja, was macht es dann aus, dass man im Denken feststeht?
Was meinen Sie mit fest?
Das ist jetzt richtig. Sie sagen jetzt gerade, Sie unterscheiden die zwei Menschentypen vielleicht. Die einen, die ungesund denken und die anderen, die gesund denken. Unter den Gesunddenkenden kann es sowohl die Intellektuellen geben, als auch diejenigen, die vielleicht nicht so große Akrobatik im Denken haben,
ja,
die doch klug sind. Ja? Und was ist das Fundament von diesen beiden, die man gesund denken?
Wenn ich diese Schriftstellen richtig verstehe, dann ist es die Ausrichtung. Das heißt, wer nüchtern ist, der ist nicht festgelegt in seiner Abhängigkeit von Diesseitigem, sondern er ist festgelegt auf den Schöpfer und auf den Retter, Gott Jesus Christus. Denn wenn man festgelegt ist auf die Dinge dieser Welt, dann ist man von vornherein, wie mittels eines Axioms, ist die Bahn gegeben, in eine gewisse Richtung zu denken. Die Wünsche bestimmen mein Denken in starkem Maße. Jemand hat von einem, ich weiß nicht, warum es so genannt wird, aber ich habe einmal von einem Brunnerschen Gesetz gehört.
Thema Gott und wir stellen das selbst fest, die sind jetzt Themen, Gesprächsthemen. Je weiter weg von Gott ein Thema ist, je gelassener kann der nicht wiedergeborene Mensch darüber sprechen. Je näher das Thema bei Gott ist, je befangener ist er in dem Gespräch darüber. Sodass er unfähig wird, richtig zu denken in diesem Gebiet. Denken Sie an die Evolutionisten, die zugegeben haben, dass ihre Theorie nicht trägt, ja? Aber sie wollen nicht, von vornherein haben sie zugegeben, diese Theorie darf nicht gelten, deshalb wissen sie nicht, wie die Welt entstanden ist. Evolution, das wissen sie, das genügt nicht, aber dies ist es auch nicht, das müssen sie einfach so. Deshalb sind sie nicht fähig, weil sie nicht auf Gott fixiert sind, deshalb sind sie nicht fähig zu denken, klug zu denken über die Natur. An dieser Stelle. Das merken wir immer wieder. Menschen, deren Ausrichtung nicht auf den Herrn ist, deren Beziehung zum Herrn nicht richtig ist, die werden falsche Bahnen einschlagen im Denken. Als wir in Nürnberg wohnten in den 50er Jahren, war Billy Graham dort gewesen. 1955, glaube ich, war er in Nürnberg. Und hatte über Paulus in Athen gesprochen auf dem Zeppelinplatz. Und die Freisinnigen waren dort gewesen und die hatten sich herausgefordert gefühlt durch einige Aussagen von Dr. Graham über Apostelgeschichte 17. Dann haben sie eine Veranstaltung anberaumt, anschließend, einige Zeit danach, und haben Leute eingeladen zu einer Diskussion. Sie wollten also ihr Teil jetzt tun. Und einige Christen kamen zu dieser Veranstaltung und nahmen teil an dieser, an dieser Diskussion. Man durfte sich melden zu einem, ich weiß nicht, was das Thema war. Ich glaube, das war ein Thema, das dieses aufgriff, was Billy Graham gesagt hatte. Und jetzt wollte man das neu diskutieren. Und Pastor Schürenberg, der Pastor der Gemeinde in Nürnberg, als wir dort wohnten, nahm gern an solchen Auseinandersetzungen teil. Der konnte sich auch gut ausdrücken und der meldete sich zum Gespräch, kam nach vorn zum Mikrofon und hat einiges gesagt und dann setzte er sich wieder. Nach der Versammlung kam er ins Gespräch mit einigen, die das veranstaltet hatten. Und dann entstand noch ein anschließendes Gespräch. Und das war freundlich, ein positives Gespräch. Und dann an der einen Stelle des Gesprächs sagte Schürenberg zu einem dieser Personen,